Wir haben dann alle Abteilungsleiter hier am Standort in Ulm eingeladen, unter Anleitung und Moderation sich mal Gedanken zu machen, was könnten es denn so KI-Use-Cases sein? Und da kamen eben ganz interessante Ansätze heraus.
Unboxing IT, ein Podcast von Data Group. Hidden Champions Spezial.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Sonderserie Hidden Champions. Heute zu Gast Philipp Utz, Vorstand von Utz in Utz, einem international erfolgreichen Familienunternehmen und Komplettanbieter für Bodensysteme mit Hauptsitz in Ulm. Das Unternehmen hat sich vom regionalen Klebstoffhersteller zu einem internationalen Konzern mit mehr als 1500 Mitarbeitern entwickelt, der Lösungen für Estrich, Boden, Fliesen und Parkett anbietet. Gemeinsam mit Andreas Baresel, CEO von Data Group, sprechen wir heute darüber, wie Digitalisierung im Mittelstand häufig wirklich entsteht. Denn nicht unbedingt auf dem Reißbrett, sondern mitten im Wachstum, im Tagesgeschäft, grow on the go, wie man so schön sagt. Es geht um pragmatische Entscheidungen, um Learnings aus der Praxis, um den Weg hin zur Data-Driven Company und natürlich um die Frage, wie KI heute bereits echten Mehrwert für Mitarbeitende, Prozesse und Kundenschaft. Viel Spaß mit einer neuen Folge von Hidden Champions. Ja, herzlich willkommen, Philipp. Hallo, Andreas. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Hallo, grüß dich. Schön, dass wir mal wieder hier uns treffen.
Philipp, ich hatte es in meiner Anmoderation schon gesagt, ihr seid als Unternehmen sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Wenn wir mal so ein paar Jahre zurückblicken, wie begann denn eure Digitalisierungsreise? Also war sie genau geplant oder war das eher so grow on the go, wie man so schön sagt?
Ja, also wir sind ja ein Unternehmen, das eher, sagen wir mal, in sehr tradierten, konservativen Produktsegmenten unterwegs ist. Wir sind jetzt kein klassisches IT-Startup, sondern sind in der Handwerksbranche tätig, stellen auch physische Produkte her. Deswegen kam der Impuls, sagen wir mal, der Digitalisierung gar nicht so sehr über unsere Kunden von außen, sondern wir haben tatsächlich vor ungefähr 10 Jahren durch ein sehr stark internationales Wachstum festgestellt, dass wir auch die Gesellschaften, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander stärker vernetzen müssen und haben dann in erste Kollaborationsplattformen investiert, die es uns eben ermöglicht haben, Projektgruppen stärker miteinander zu vernetzen, digital. Aber eben auch erste, sagen wir mal, Gehversuche im Bereich von Webshops zu gehen, wo wir festgestellt haben, was ist denn tatsächlich, wenn wir unsere Produkte, die bisher immer sehr stark über einen physischen Kanal vertrieben wurden, was wäre denn eine digitale Journey zu unseren Kunden, gegebenenfalls sogar zu einem Endkunden, zu einem privaten Endkunden. Das war also, wie gesagt, so in den frühen 2010er Jahren, wo eben auch das Thema E-Commerce, Webshop, Amazon immer stärker kam und auch wir tatsächlich das erste Mal von außen angesprochen wurden, ob wir denn da grundsätzlich Interesse hätten und bereit wären, unsere Produkte auch digital zu vertreiben.
Und welche Rolle spielt jetzt so im Nachgang auch die Digitalisierung für euer Wachstum oder für das starke Wachstum? War das so mit ein entscheidender Faktor?
Also es war sicherlich ein entscheidender Faktor, um sicherzustellen, dass eben die Wachstumsgeschwindigkeit nachher nicht eingebremst wird durch strukturelle Schwächen oder, sagen wir mal, strukturelle Roadblocks. Wir haben unser ERP-System dann sehr stark aufgebohrt vor 10 Jahren, haben digitale Kanäle entwickelt, über die unsere Kunden beispielsweise auch bestellen konnten. Also wir hatten in der Vergangenheit immer die Situation, dass beispielsweise, wenn ein Kunde telefonisch bestellt hat, dann im Kundenservice jemand stand oder saß, der dann die Bestellung manuell händisch eintippen musste. Und durch eine digitale Plattform, die wir entwickelt lassen haben, haben wir jetzt die Möglichkeit seit einigen Jahren auch schon, dass zum Beispiel unabhängig, ob die Bestellung per Fax, per Telefon, per WhatsApp, per E-Mail reinkommt, alles quasi über eine OCR-Software digitalisiert und dann eben so aufbereitet wird, dass es direkt in unser ERP-System eingespielt wird. Und dann haben wir nur noch, ich sage jetzt mal, in einem von zehn Fällen haben wir dann nochmal die Notwendigkeit, dass wir manuell prüfen oder einen Quercheck machen, ja. Also das ist eigentlich, sagen wir mal, sicherlich die größte Triebfeder gewesen bisher. weswegen wir jetzt immer mal auch eine starke Digitalisierungs-Roadmap verfolgt haben, weil wir einfach festgestellt haben, du musst in der Wachstumsphase, wo du sehr stark dich auch mit Märkten dann beschäftigst, Umsätze wachsen, musst du natürlich sicherstellen, dass das Kostenwachstum nicht linear mit dem Umsatzwachstum verläuft, sondern idealerweise deutlich geringer. Nur dann steigert sich deine Profitabilität und dann bist du natürlich auch wieder in der Lage, in neue Technologien, in neue Märkte zu investieren.
Also klingt schon auch nach einem pragmatischen Weg, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also Andreas, vielleicht in deine Richtung gefragt, warum ist dieser organisch gewachsene oder warum ist diese organisch gewachsene Digitalisierung im Mittelstand fast der Normalfall? Was denkst du?
Ja, also das ist eben genau wie Philipp gesagt hat und Digitalisierung ist eben ja auch kein feststehender Begriff, sondern die Digitalisierungsreise, wie wir hier auch oft sagen, ging ja vor vielen Jahren los und dementsprechend, außer ich bin eben das genannte Startup, mache ich das selten auch im Greenfield, sondern setze auf das auf, was ich schon habe, was ich an IT-Prozessen, an Digitalisierung schon habe und baue das weiter aus. Und insofern, dass das sozusagen Schritt für Schritt passiert, ist eben gerade im Mittelstand der Normalfall. Man will auf das auch aufsetzen, wo man früher schon investiert hat. Und das Zweite ist, und das fand ich von Philipp jetzt ein gutes Beispiel, dass es sozusagen auch aus der Logik des Geschäfts herausgetrieben wird. Und auch das ist ja eher ein evolutionärer Ansatz. Das heißt, was brauche ich, um Wachstum zu enablen, dass ich, wie Philipp gesagt hat, eben nicht die Kosten gleichzeitig in der gleichen Form hoch mitskaliere oder quasi die Prozesse oder die Leistungsfähigkeit zum Bottleneck für Wachstum wird. Und insofern ist es gerade im Mittelstand, finde ich, auch ein sehr gesunder Ansatz, dieses, du hast es Grow on the Go genannt. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon in der Lage sein, weiter vorauszudenken, um quasi nicht falsch abzubiegen, dann irgendwann technologisch in einer Sackgasse zu stecken. Und das ist halt, glaube ich, das Spannungsfeld, in dem man immer ist. Also grundsätzlich strategischer weiterzudenken und zu sagen, wo geht es technologisch auch hin? Was ist die Technologisierung und die Digitalisierung der nächsten Jahre? Aber auch auf das aufzusetzen, was man schon hat und daraus eine gute Roadmap zu bauen. Das ist die Kunst, die wir sehen, die sehr erfolgreich digitalisierende Unternehmen eigentlich alle haben, diese Roadmap gut zu gestalten.
Wenn man diese Roadmap sich nochmal genauer betrachtet, Philipp, war denn euer Weg oder der Weg der Roadmap im Nachgang betrachtet gut so für euch?
Grundsätzlich war es sicherlich richtig und wichtig, dass wir uns vor über 10 Jahren schon mit dem Thema Digitalisierung, Prozesseffizienzsteigerung über Digitalisierung beschäftigt haben. Was wir sicherlich aus heutiger Sicht anders machen würden, ist, wir haben eben dadurch, dass auch viele Zentralfunktionen gerade im IT-Umfeld bei uns hier im Hauptsitz in Ulm verankert sind, sehr viel aus Ulm heraus, aus Deutschland heraus entwickelt. Und haben dann erst im zweiten Schritt, haben wir mal die Tochtergesellschaften im Ausland dazugenommen. Wir sind heute in über 50 Ländern mit eigenen Gesellschaften tätig. Und mittlerweile stellen wir fest, dass wir da in der Implementierung neuer IT-Tools 2 Geschwindigkeiten aufgebaut haben. Und oftmals, und das haben wir total unterschätzt, muss man sagen, oftmals in den Ländern gar kein so geringes IT-Know-how besteht. Also in den Niederlanden beispielsweise eine Tochtergesellschaft, die heute 30% ihres Jahresumsatzes über Webshops, über eigene Webshops abbildet. Das ist deutlich mehr wie in allen anderen Gesellschaften. Das heißt, die haben es auch geschafft und gewissweit gegebenenfalls auch ein Kundenklientel, das eben deutlich affiner ist, über E-Commerce-Plattformen zu bestellen als in anderen Ländern. Das heißt, da hat sich über die Jahre in unserer Gesellschaft in Holland so ein gewisser IT- oder E-Commerce-Hub entwickelt und das dann stärker auch einzubinden in die Tätigkeiten, auch in konzeptionelle Überlegungen in der Muttergesellschaft, das ist ganz wichtig und das haben wir sicherlich über die Jahre hinweg etwas vernachlässigt, aber jetzt haben wir auch entsprechende Gremien gebildet, wenn es eben um neue Softwarelösungen, generell auch um die Digitalisierungsstrategie geht, um eben die Bedürfnisse der Tochtergesellschaften im Ausland da frühzeitig mit einzubinden und nicht erst an einer Lösung zu arbeiten, die dann für Deutschland ein Perfect Fit ist, um dann im zweiten Schritt festzustellen, ja, aber fürs Ausland passt dann eben doch nicht ganz, ja. Und dann bist du auf der Ziellinie eigentlich dabei, nochmal auf auf eine 50%-Stufe zurückzugehen, um dann eben gewisse Vorentscheidungen nochmal zu revidieren und anzupassen. Und das bremst dann eigentlich solche Projekte ein, weil das haben wir auch festgestellt, also Digitalisierungslösungen müssen von vornherein gruppenweit gedacht werden, sonst kommst du automatisch wieder in Insellösungen, weil dann eben der Geschäftsführer am Standort XYZ sagt, naja, für mich passt das nicht, ich suche mir was Eigenes. Ja, und ich möchte dann vielleicht sogar auch schneller sein, weil ich betrachte dann meine Bedürfnisse. Was die Gruppe braucht, ist mir erstmal zweitrangig wichtig. Also da gibt es einen hohen Abstimmungsbedarf innerhalb des Konzerns, innerhalb der Gruppe. Und eben man muss auch frühzeitig ein Verständnis dafür entwickeln, auf beiden Seiten, sowohl in der Muttergesellschaft wie auch in den Tochtergesellschaften, dass es eben eine einheitliche Lösung gibt und keine Insellösungen und Individuallösungen, weil die nicht nur in der Implementierung deutlich aufwendiger sind, sondern vor allem später dann auch in der Administrierung. Ja, und das kann ich eigentlich jedem Unternehmen, ob das jetzt unsere Größe ist oder ich glaube auch schon bei 10 Gesellschaften in einer Gruppe wird das, sagen wir mal, spiegelbildlich, dass sich unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Konzeption, aber auch in der Implementierung von Digitalisierung entstehen. Und das muss man einfach von vornherein klar machen. Das gibt nur den gemeinsamen Weg und da muss man eben dann viele Stakeholder frühzeitig einbinden und dann funktioniert das schon.
Aber das finde ich eine super spannende Lernkurve, was du beschreibst, weil das finde ich ist auch ein Thema, was Mittelstand ja auszeichnet, genau diese Flexibilität oder Offenheit, auch Chancen aus Tochtergesellschaften zu nutzen, Fähigkeiten, die dort schon sind, mitzunehmen und nicht zwingend immer zu sagen, wir sind hier die Konzernzentrale, wir gehen voraus und alle anderen müssen folgen, ne? Und das sind dann so Learnings, wo kriegt man auch eine gute Agilität hin in Märkten, wo man flexibel ist, manchmal Piloten zu nutzen und so weiter. Das sehen wir öfters, dass gerade auch Mittelständler, die sehr international sind, da eine unheimliche Dynamik schaffen, mit ihren Töchtern auch hinzukriegen und weniger diese Konzernlogik an den Tag legen. Das ist sehr, sehr spannend.
Jetzt hast du, Andreas, ja auch schon erwähnt, beziehungsweise Philipp genauso bestätigt, dass die Reise natürlich noch lange nicht zu Ende ist. Ne? Also es geht noch um einiges weiter und da gibt's natürlich auch Themen, die stark im Mittelpunkt stehen. Wir haben im Vorgespräch, Philipp, über das Thema KI, Künstliche Intelligenz gesprochen. Ein großes Thema bei euch, wie du erzählt hast. Da würde mich auch mal interessieren, wie ihr euch diesem Thema genähert habt. Habt ihr das eher so ein bisschen als Experiment gemacht oder war das wirklich auch schon Teil dieser Roadmap, also dieser übergreifenden Strategie?
Also es war tatsächlich Teil der übergreifenden Digitalisierungsstrategie. Wir haben ganz bewusst auch vor ungefähr 4 Jahren bereits einen Mitarbeiter eingestellt, der sich in dem Bereich eben auskennt und da Expertise hat. Und haben dann gemeinsam mit unserem internen KI-Spezialisten erste Workshops im Unternehmen durchgeführt, wo wir, ich würde sagen, tatsächlich spielerisch experimentell herangegangen sind an das Thema KI und erstmal informiert haben, was ist denn eigentlich KI? Und KI ist eben deutlich mehr als GPTs. Aber wir haben dann auch festgestellt, man muss einfach mal beginnen, sich mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen, jede Abteilung, jedem Bereich im Unternehmen die Möglichkeit zu geben, mal für sich zu erarbeiten, wo könnte denn künstliche Intelligenz mir weiterhelfen in meinem täglichen Doing. Was vor allem dann auch von Unternehmensführung ganz wichtig war, um da Gewissheit von vornherein auch Klarheit zu schaffen, die Nutzung von KI in Unternehmen, und das habe ich immer wieder betont bei solchen Veranstaltungen, dient eben nicht dazu, dass wir Arbeitsplätze ersetzen, sondern wir wollen mit dem Einsatz von KI ganz bewusst unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit geben, dass sie Standardprozesse automatisieren und dadurch eben mehr Zeit auch für strategische, auch kreative Tätigkeiten haben. Und das haben wir festgestellt, das hat unglaublich dazu beigetragen, dass sich jeder, ich sage jetzt mal unbelastet mit dem Thema KI beschäftigt, weil das ja schon so die eingängige Meinung auch teilweise in den Medien ist, dass durch KI viele Jobs ersetzt werden, auch neue Jobs entstehen, aber jetzt weniger in so einem tradierten Umfeld, wie wir tätig sind. Und wir haben dann alle Abteilungsleiter hier am Standort in Ulm eingeladen, mal sich unter, sagen wir mal, Anleitung und Moderation sich mal Gedanken zu machen, was könnten es denn so KI-Use-Cases sein? Und da kamen eben ganz interessante Ansätze heraus, wie man beispielsweise mit GPTs im Marketing gewisse Kommunikationspakete automatisiert schnüren lassen kann. Ich habe zum Beispiel ein Neuprodukt, möchte das über unterschiedliche Kommunikationskanäle, Social-Media-Kanäle kommunizieren und da haben wir dann Prompts geschrieben, wie dann eben das entsprechend der jeweiligen Portionierung für zum Beispiel TikTok, Facebook, LinkedIn eben speziell ausgeleitet werden kann. Da saß bisher tatsächlich immer jemand bei uns im Marketing, in der Redaktion, der das eben entsprechend zusammengeschrieben hat und solche Ausleitungen machen wir jetzt digitalisiert. Ein zweites Beispiel, was sich daraus ergeben hat, ist, dass wir im Bereich der Logistik in den USA die Herausforderung haben, dass wir frostsensible Produkte haben und aufgrund der Entfernung vom Süden der USA bis nach Kanada hast du gewisse Jahreszeiten, wo wir dann immer temperaturgeschützte Transporte beauftragt haben mit entsprechenden Mehrkosten. Und mittlerweile haben wir ein KI-Tool entwickelt, das es uns eben unter Bezugnahme auf verschiedene Sendungsdaten, Wetterdaten ermöglicht, von vornherein schon zu prognostizieren, ob wir jetzt einen temperaturgeschützten Transport benötigen oder nicht. Das sind eben so Use Cases, die wir dann auch sehr schnell in der Organisation, im Unternehmen kommuniziert haben, damit eben auch andere Mitarbeiter und Mitarbeiter, die sich jetzt vielleicht noch nicht so sehr mit dem Thema KI auseinandergesetzt haben, sehen, okay, da gibt es tatsächlich belastbare Use Cases, die auch vom Invest relativ überschaubar sind, die sogar vielleicht von unserer IT-Innovation-Abteilung selbst programmiert, selbst entwickelt wurden. Und damit steigt dann sukzessive eben im gesamten Unternehmen die Akzeptanz, sich mit KI auseinanderzusetzen.
Das hast du auch gesagt, das finde ich auch sehr interessant, dass ihr schon vor 4 Jahren jemanden eingestellt habt, der nichts anderes macht, also der sich genau um dieses Thema kümmert. Würdest du sagen, das ist auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, dass es da eine zentrale Anlaufstelle gibt?
Ja, also das auf jeden Fall. Du brauchst einen, der das Ding, die Themen vorantreibt. Das kann man jetzt auch nicht immer nur aus der Unternehmensleitung machen, sondern du brauchst dann wirklich auch auf der operativen Ebene jemand, der das tut, der auch Netzwerke baut. Das ist auch ganz wichtig zwischen Unternehmen. Und das ist auch das Schöne am Mittelstand. Wir erkennen da immer eine sehr hohe Offenheit bei vielen anderen Unternehmen, sich da auszutauschen, Best Practices zu teilen, gegebenenfalls auch mal darüber zu sprechen, was nicht funktioniert, wo man vielleicht auch richtig Geld verbrannt hat, weil aus Fehlern lernen ist oftmals wichtiger, als aus Best Practices zu lernen. Und all das ist eben die Aufgabe von unserem KI-Spezialisten. Und dann aber auch gewissweit das, was wir eben jetzt entwickelt haben, auch nach außen zu tragen und anderen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, davon zu lernen. Und jetzt sind wir eben gerade auch dabei, dass wir uns über, sagen wir mal, eine externe Beratung auch nochmal Input holen, wie wir denn beispielsweise auch GPTs, aber auch Softwarelösungen stärker internationalisieren können, dass eben zukünftig das Gesamtunternehmen Zugriff hat auf KI-Tools und das dann auch kontinuierlich und regelmäßig nutzt.
Ja, das klingt nach einer ziemlich perfekten Schablone, Andreas, oder?
Ja, absolut. Also da waren viele Sachen, was Philipp gerade gesagt hat, dabei, wie man es eigentlich machen sollte. Weil wenn man mal so aus der Herausforderung oder Challenge-Brille da drauf schaut, ist es gerade natürlich so, Stichwort KI, je stärker der Hype um mein Thema ist, desto schwieriger wird es auch, sich als Unternehmen in diesem, ich nenne es immer Lärm, um so ein Thema zu orientieren. Man hört von außen, was alles dem Thema zugeschrieben wird, was zukünftig möglich sein wird. Andere erzählen, was andere machen. Und wenn man dann die Inside-Sicht nimmt, denkt man immer, oh way, bei mir, warum funktioniert das bei mir nicht und dies oder jenes. Und tatsächlich aber objektiviert, ist das oft eine Desorientierung. Das heißt, ich bin immer so eher kritisch gegenüber diesen Hype-Phasen eingestellt, wenn das sehr laut wird um ein Thema, weil das eigentlich schwieriger wird, den Blick gut drauf zu kriegen. Und das, was du eigentlich dann innen konsequent sauber tun musst, und das hat Philipp perfekt beschrieben, ist eine gute Mischung aus den verschiedenen Komponenten. Nämlich einerseits zentral irgendwo enablen, Stichwort jemand hauptamtlich, der das Thema treibt, der dafür sorgt, wenn irgendwo, sag ich mal, Motivationsdellen sind, wenn quasi Dinge mal nicht auf Anhieb funktionieren, Frustration ist, da hilft es zu lösen, weil Sonst werden die Dinge halt schnell auch wieder zur Seite gelegt. Ja, funktioniert eh nicht, machen wir so wie früher. Gleichzeitig aber auch, und das hattest du ja auch gesagt, eine gute Dezentralität, die Menschen mitzunehmen und zu sagen, probiert einfach aus, guckt, was ihr in eurem Alltag damit erreichen könnt, und eine gewisse Dezentralität, also neben diesem zentralen Treiber, das alles an sich zu reißen, funktioniert umgekehrt genauso wenig. Und dann ein gutes Beispiel ist dann sozusagen, wie blicke ich auf das, was ich kenne? Nämlich einerseits natürlich Dinge in dem Fall zu automatisieren. Und ich finde, da ist aber immer eine Unterscheidung im Wording wichtig. Mhm. Es sind ja nicht Jobs, die ersetzt werden, sondern Tätigkeiten werden eigentlich ersetzt. Also Dinge, die man bisher manuell gemacht hat, macht jetzt die KI, macht die Maschine. Und diese Tätigkeit, Automatisierung, gibt mir Platz für neue Tätigkeiten. Ne? Aber der Job fällt nicht weg. Und das hat eigentlich schon immer stattgefunden. Und diesen Unterschied den Menschen bewusst zu machen, wir reden nicht über den Job, sondern wir reden eigentlich über Tätigkeiten. Und schau mal auf deine Tätigkeiten. Was kannst du davon machen? Und was gibt dir das dann auch wieder Luft? Das ist ein wichtiger Teil. So schaue ich auf das, was heute Teil der Prozesse ist. Und dann fand ich euer Beispiel mit den temperaturgeführten Transporten aber auch gut. Dann aber auch zu hinterfragen, was kann ich mit der Technologie ganz anders machen? Weil ihr hättet ja auch historisch jetzt schon ganz viele Disponenten hinsetzen können, die jeden Tag die Wettervorhersage checken, um quasi zu unterscheiden, nutze ich jetzt einen temperaturgeführten Transport oder nicht, würde sich aber gar nicht rechnen. Und jetzt habe ich eine KI, ganz Kosten gleich null, die kann ich das plötzlich machen lassen. Das heißt, ich kann eigentlich um die Ecke denken und sagen, nicht mehr nur das automatisieren, wie ich heute arbeite, sondern wie kann ich auch anders arbeiten, weil technologisch gesehen neue Möglichkeiten entstehen und dann das Geschäft quasi anders aufzusetzen. Und du hast jetzt quasi vereinfacht gesagt 1000 Wetterfrösche, die jeden Tag bei jeder Sendung mit drauf gucken und kurz die Entscheidung treffen, temperaturgeführter Transport oder nicht. Und das ist so ein gutes Beispiel, finde ich, für einmal um die Ecke gedacht.
Absolut. Und da sieht man ja auch, wo KI dann wirklich ganz konkret auch entlastet bei euch, Philipp. Ne?
Also und neben der Kostenkomponente kommt noch eins dazu, temperaturgeführte Fahrzeuge zu finden, ist deutlich schwieriger. Das heißt, wir konnten jetzt sogar den Service-Level erhöhen, weil wir eben nicht mehr 3 bis 5 Tage Gestellungszeit haben, sondern wir können dann eben, wenn die KI uns sagt, also auf Basis der prognostizierten Wetterdaten braucht ihr für diese und jene Sendung keine temperaturgeführten Fahrzeuge, dann können wir halt am nächsten Tag verladen und dann ist die Ware schon deutlich schneller beim Kunden. Ja. Das heißt, auch der Kunde hat dann einen Mehrwert. Nicht nur wir im Hinblick auf Kosteneinsparung, sondern auch der Kunde in Form von erhöhten Service-Levels. Und das ist dann, glaube ich, genau die Win-Win-Situation, die KI eben so interessant macht.
Perfektes Stichwort, Philipp, weil das wäre nämlich genau die nächste Perspektive, die ich mal ansprechen wollte. Denn du hast ja sehr schön auch die Innenansicht geschildert. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Außenansicht dazu nehmen, also eben auch die Kundenperspektive, was würdest du sagen, wie verändert KI oder auch generell das Thema Digitalisierung die Arbeitsweise eurer Kunden?
Ja, das ist ein spannendes Thema. Das mussten wir auch lernen. Wir sind, wie ich eingangs auch schon sagte, in einem sehr konservativen Marktumfeld und da musst du die Kunden wirklich sukzessive mitnehmen auf die Reise und da auch akzeptieren, dass es eben auch mal mehrere Gespräche bedarf, bis der Kunde überzeugt ist, eben sich auch mit der Digitalisierung in seinem Unternehmen zu beschäftigen. Wir haben das ganz stark gesehen eben in der Corona-Pandemie, wo wir sehr schnell auch umgestellt haben auf digitale Formate, was Kundenschulung anbelangt, was die Kundenkommunikation generell anbelangt, weil es waren keine Vorortbesuche bei Kunden mehr möglich, es waren keine Baustellentermine oder nur noch im absoluten Notfall möglich. Und da musst du andere Formate wählen und da den Kunden überhaupt mal dazu zu bringen, sich vor den Rechner zu setzen und eine Produktschulung digital zu konsumieren, das war rein technisch teilweise schon eine Herausforderung, weil er gar nicht wusste, wie er sich auf die einzelnen Plattformen einloggt, um eben dann eine Kundenschulung, eine Produktschulung nutzen zu können. Also da haben wir schon festgestellt, da sind unsere Kunden noch sehr weit weg gewesen von dem Thema Digitalisierung. Das hat sich dann aber, es geht mit den kleinen Hürden schon los. Und wir haben aber auch festgestellt, und da war vermutlich, oder nicht nur vermutlich, da war dann wirklich Corona ein richtiger Katalysator. Es gab ja keine Alternativen mehr. Es konnte sich ja auch keiner mehr herausreden und sagen, nee, ich bei mir funktioniert das nicht, kommt mal wieder persönlich vorbei, ja, sondern du musstest dich ja damit beschäftigen, ja, und das hat im Nachhinein dann tatsächlich dazu geführt, dass wir es auch nachhaltig über Corona hinweg geschafft haben, dass wir eben auch unsere Kunden dazu gebracht haben, eben stärker ins digitale Zeitalter zu gehen. Wir haben dann vor 2 Jahren ein Kundenbindungsprogramm à la Payback eingeführt, wo der Kunde eben über eine App Punkte sammeln kann. Das wäre vor 5 Jahren auch noch unmöglich gewesen, ja. Und dass der Kunde sich aus, sagen wir mal, unserem Ökosystem eine App runterlädt und sich darüber dann eben auch informiert über neue Produkte, über neue Veranstaltungsformate. Es war in der Vergangenheit eigentlich immer sehr, sagen wir mal, sehr persönliches Geschäft. Ist es heute sicherlich auch. Ich glaube, durch die Digitalisierung werden die persönlichen Kontakte eher noch wichtiger, aber eben deutlich zielgerichteter. Und insofern sind wir da mittlerweile eigentlich guter Dinge, dass wir auch weitere digitale Angebote stärker auch in Richtung für unsere Kunden, in Richtung unserer Kunden schnüren werden. Auch wenn, muss man aber auch dazu sagen, unsere Produkte immer stationär und offline bleiben. Aber wir sind natürlich auch momentan dabei, uns Gedanken zu machen, was könnten denn eben auch digitale Angebote sein, die für den Kunden von uns einen Mehrwert bieten und darüber dann eben gegebenenfalls auch einen zusätzlichen Revenue Stream oder zusätzliche Kundenbindung generieren zu können.
Das hat ja auch unheimlich viel mit Akzeptanz zu tun, du hast es auch gesagt, ne? Also Akzeptanz auf eurer Seite, was die Mitarbeiter betrifft, aber natürlich auch auf der Kundenseite. Andreas, wie würdest du das einschätzen aus deiner Perspektive? Ist diese Akzeptanz mittlerweile einfach da? Hat die sich gut entwickelt oder ist da noch ein weiter Weg zu gehen?
Also nach meiner Erfahrung ist Akzeptanz immer vor jeder technischen Änderung oder was kann man sagen, generell vor jeder Änderung immer so eine kleine Hürde, über die du drüber musst. Und teilweise staunt man über die eigentlichen Ursachen. Philipp hat es gerade gut gesagt, manchmal sind es so die kleinen Dinge, die dann echt die Akzeptanz von irgendeinem Thema massiv erschweren oder torpedieren. Und wenn du die plötzlich abstellst, dann kommst du über diese Schwelle drüber. Mhm. Und das muss man eben einerseits mit einer notwendigen Nachhaltigkeit, du hast es gesagt, Corona hat da quasi so einen Zwangskatalysator erzeugt, oder halt entsprechend mit so einem Push. Und dann entsteht oft so dieser kleine Rutscher über diesen Hügel und dann rollt es von alleine, kann man fast sagen. Und irgendwie nach einer gewissen Zeit kann sich das auch keiner mehr wegdenken, ne? Und das muss man sich bei Digitalisierung immer bewusst sein. Nur weil etwas nicht auf den ersten Blick sofort auf offene Arme stößt, muss es nicht funktionieren, sondern manchmal brauche ich eben diesen Anschubser nochmal extra, wo ich mir fragen muss, was motiviert den Kunden, sich damit zu beschäftigen, diesen Schritt zu gehen, sich mit den ersten paar Issues vielleicht auseinanderzusetzen, so lange, bis es funktioniert. Wie kriege ich ihn über diese Schwelle? Und das zeichnet auch viele erfolgreiche Digitalisierer aus, dass wir so quasi den einen oder anderen Trick dann angewendet haben, um diese Schwelle zu überwinden.
Was würdest du sagen, Philipp, habt ihr diese Schwelle überwunden?
Ich würde sagen, ja, wir haben sie überwunden. Ich glaube nur, dass es in der Zukunft noch weitere Schwellen gibt. Also mit jeder neuen Technologie gibt es eben wieder eine neue Barriere. Oder sagen wir mal, bin ich wieder in diesem Change-Prozess, wo ich eben wiederum Mitarbeiter und Kunden davon überzeugen muss, da einen gemeinsamen Weg mit uns zu gehen. Ja. Aber wir sind jetzt, was, sagen wir mal, die aktuellen Digitalisierungsstand bei uns im Unternehmen anbelangt, eigentlich zuversichtlich, dass wir da im Gleichtakt jetzt auch mit unseren Kunden mitgehen können. Ja.
Dazu passt ja auch sehr gut das Thema Data-Driven Company, ne? Auch so ein Buzzword, ne? Wie man so schön sagt. Andreas, was heißt das denn? Also was bedeutet Data-Driven Company über die normalen Dashboards hinaus?
Also ist natürlich auch wieder hier nicht totally new. Wir arbeiten alle schon lange mit den Daten, die in unseren Applikationen und Systemen existieren. Was sich ein Stück weit geändert hat, ist natürlich die Geschwindigkeit, mit denen du Daten nutzbar machen kannst und die Technologien, wie Daten auch verarbeitet werden. Und das ist im Endeffekt bringt uns in diese Data-Driven-Idee, Früher war es eher so, dass der Mensch sich überlegt hat, welche Daten brauche ich, um diese oder jene Entscheidung zu treffen oder diesen oder jenen Prozess zu steuern. Also sozusagen, wir haben vorgedacht und haben uns dann die Daten besorgt. Inzwischen ist es so, dass ich technologisch die Daten sprechen lassen kann oder man sagt ja jetzt auch ein bisschen lustig, talk to your data, also sozusagen selber schauen kann, wo sind Muster in meinen Daten, die vielleicht einen Sachverhalt oder eine Dynamik möglich machen, die ich so gar nicht gesehen habe und so weiter. Und das kennen wir alle, dass eigentlich Daten, die ganz andere Sachverhalte ursprünglich mal darstellen, plötzlich genutzt werden, um etwas anderes damit zu tun. Und daraus Rückschlüsse zu ziehen, da sind quasi moderne Datenanalysen und die Algorithmen, die jetzt auch die KI-Welt mit sich bringt. Und deswegen geht das natürlich ganz eng einher. Nutzung von KI einerseits und auch Pflege und Entwicklung der Daten, die da drunter liegen, um das gut tun zu können. Und das ist eigentlich das Neue, ne? Dass wir technisch in der Lage sind, Daten noch besser anders zu verwenden und über das hinaus quasi Impulse zu generieren, was wir uns selber einfallen lassen. Und damit wird das Ganze ein deutlich proaktiveres, dynamischeres Vorgehen als in der Vergangenheit, wo man sozusagen die Daten, den Ideen hat, einfach nur folgen lassen. Inzwischen können Daten eigentlich Ideen generieren. Und das ist das Spannende daran.
Wo steht ihr da heute, Philipp? Also wenn du mal überlegst, wo habt ihr angefangen beim Thema Daten, als ihr mit der KI gestartet seid und würdest du es heute sehen? Wie weit seid ihr heute?
Also ich glaube grundsätzlich, wie Andreas gerade sagte, ist ja das Thema Daten nicht gänzlich neu. Also jeder, der ein ERP-System, SAP oder was auch immer nutzt, ist sich durchaus bewusst, wie wichtig Daten sind, wie wichtig Datenqualität vor allem ist. Aber gerade der Punkt Datenqualität bekommt meiner Meinung nach einen immer höheren Stellenwert, weil, sagen wir mal, begrenzte oder nicht optimale Datenqualität in der Vergangenheit noch manuell korrigiert werden konnte. Ja, Materialstammdatensatz passt irgendwie in Eintrag nicht, das fällt dann bei der ersten Bestellung auf, dann wird das eben noch vom Kundenservice oder vom Produktmanagement entsprechend nachgefasst. Und dann ist es korrigiert oder ein Kunde schickt eine Bestellung rein, da passt eine Materialnummer nicht, dann wird das eben auch händisch vom Kundenservice korrigiert. Wenn wir Daten im Zusammenhang mit KI, mit Data Mining, mit komplexen KI-Tools uns anschauen, dann funktioniert das halt nicht mehr, weil ich so viele Daten handle, auch sagen wir mal, unternehmensübergreifend, dass ich nicht ständig manuell nachkorrigieren kann. Da kann ich jetzt natürlich auch eine KI drüber laufen lassen, ist klar. Da sehen wir momentan eben noch, dass die KI gewisse Einschränkungen hat, weil die KI gerne auch mal halluziniert. Und wenn sie eben feststellt, an dem Datensatz passt was nicht, das ist nach, sagen wir mal, gewissen Logiken nicht stimmig, dann wird die KI das korrigieren. Aber eben nicht zwingend so, wie du das möchtest. Ja, und das wird dann immer interessanter, wenn wir mehr und mehr in technische Details einsteigen, gerade was unsere Produkte anbelangt. Da haben wir es nämlich auch schon bei gewissen Rezepturoptimierungen mal eingesetzt und es ist ganz spannend, was da dann am Ende bei rauskommt. Das Schöne ist nur, KI kann ich trainieren. Das heißt, ich habe jetzt einen Initialaufwand, weiß aber, je mehr Trainingsdaten ich einkippe in mein KI-Tool, umso genauer wird es und umso weniger halluziniert mein Tool am Ende eines gewissen Zeitraums. Also das, wie gesagt, ist wichtig. Die Daten müssen gut aufbereitet, gut strukturiert sein. Auch über die Gruppe hinweg brauche ich eine einheitliche Datenstruktur. Und da, wo die Daten eben noch unzureichend sind, muss ich sie eben sukzessive anreichern, vervollständigen, korrigieren. Und dann lässt sich tatsächlich auch, was die Business Performance anbelangt oder die Bewertung der Business Performance, dazu nutzen wir es jetzt auch schon, dass wir uns über exogene Konjunkturdaten regelmäßig benchmarken, wie unser Geschäft in einzelnen Gesellschaften, in einzelnen Ländern verläuft, ob wir tatsächlich schneller wie der Markt wachsen, Marktanteile dazugewinnen oder nicht. Und dafür muss ich eben aber auch einen internen Datensatz haben, der über alle Länder hinweg identisch strukturiert ist, sonst wird es eben auch für eine KI schwierig.
Ist ja auch genau das, was Andreas eben auch schon gesagt hat, ne? Es ist so ja auch wirklich wichtig, nicht nur wichtig, eigentlich sogar entscheidend, ne, wie du das Ganze auch verzahnst, ne, wie du die Datenaufbereitung oder generell das Thema KI und Datenaufbereitung verzahnst. Das bringt mich, ja, Andreas?
Das, was ich in letzter Zeit halt noch getan hat, und das finde ich sehr positiv für diese Ansätze, wo ich data-driven dann arbeiten kann, ist, dass ich mich eigentlich um die Bedeutung der Daten, was Philipp sagt, besser kümmern kann. Ich muss also sicherstellen, dass sie sozusagen in ihrer Aussage korrekt sind. Ja, das, was ich früher aber auch sehr viel Energie reingesteckt habe, dass sie sozusagen auf den Ebenen unterhalb der Semantik korrekt waren. Also dass der Syntax gestimmt hat, dass präzise gemappt wurde, dieses Datum ist in dem System so. Diese ganze technische Arbeit, die wird im Zuge von den Möglichkeiten, die moderne semantische Datenplattformen auch haben, immer besser nutzbar. Mhm. Das heißt, ich kann mich eigentlich stärker um die Aussage, um die Qualität kümmern, als sozusagen diese technische Data Maintenance darunter. Und das ist auch die Weiterentwicklung, wo wir kommen vom reinen Datensammeln, und dann wurde halt irgendwo Data Lakes, die Daten gehortet, aber man konnte sie nicht richtig nutzen, weil sie in ihrer Bedeutung schwierig waren zu interpretieren. Und da kommt man jetzt deutlich besser vorwärts, weil sozusagen die Technik darunter einem viele Aufgaben schon abnimmt. Und das ermöglicht echt zurzeit auch viele Elemente zusätzlich. Und Philipp hat noch was weiteres Wichtiges angesprochen, was wir jetzt zurzeit sehen. Die Zuführung externer Daten wird dadurch auch viel leichter, weil ich nicht mehr nur auf meinem eigenen Datensatz arbeiten will, sondern das, was man so Open Source Intelligence, also OSINT-Daten nennt. Ich kann Daten von außen hinzuführen und dann eigentlich Analysen mit einem deutlich erweiterten Datenstand führen. Und das gibt auch genau diese neuen Erkenntnisse, wo ich aus meinen eigenen und vielleicht exogenen Daten ganz neue Ideen generieren kann, auf die ich bisher so nicht gekommen bin, und besser steuern kann, prädiktiver sein kann oder ähnliches. Und das ist eigentlich so den Fortschritt, den man in letzter Zeit hauptsächlich in diesem Data-Driven-Thema sieht.
Mhm. Das bringt uns auch gleichzeitig zum Abschluss und zum Ausblick, also zur Zielgeraden unseres heutigen Podcasts. Philipp, wenn du mal kurz nachdenkst, wo siehst du denn konkret das größte KI-Potenzial für die Zukunft? Also jetzt gerade auch nochmal in dem Sinne gesprochen, dass ihr ja nun mal jemanden habt, der nichts anderes tut bei euch und der sicherlich jetzt auch Schwerpunkte hat, um die er sich jetzt auch für die Zukunft kümmert.
Ja. Also das größte Potenzial generell in Unternehmen, aber auch bei uns, ist sicherlich, dass man die Daten, die zur Verfügung stehen, wirklich strukturiert nutzt. Also wir haben eben festgestellt, viele Daten, nehmen wir zum Beispiel mal unsere Entwicklungsabteilung, viele Informationen über Tests, zum Beispiel mit Rohstoffalternativen, die sind bei uns vorhanden. Es ist aber dann, wenn es zum Beispiel dazu kommt, dass wir in Lieferengpässe kommen oder Versorgungsengpässe wie vor 2,5 Jahren mit dem Ukraine-Krieg und den massiven Rohstoffverteuerung damals durch die Energiepreissteigerung, dann greift eben der Mitarbeiter doch eher auf das zurück, was ihm gerade in dem Moment präsent ist. Aber die Lösung liegt vielleicht viel weiter in der Vergangenheit. Ja, das ist aber in dem Moment einfach nicht greifbar. Und da glaube ich tatsächlich, dass wir ein unglaublich hohes Potenzial haben in der Produktentwicklung, in der, sagen wir mal, Stärkung des Unternehmens, in herausfordernden Zeiten, wo, sagen wir mal, die Komplexität dann eher dazu führt, dass ich eben gewisse Informationen gar nicht nutze oder eben auch zum Beispiel Produktentwicklungen dann erstmal verschieben muss. Also das haben wir eben auch gesehen, dass wir vor 3 Jahren, als wir viele Rohstoffe umstellen mussten, dann so stark beschäftigt waren im Unternehmen, die Lieferfähigkeit sicherzustellen, dass alle Innovationsprojekte oder ein Großteil der Innovationsprojekte erstmal auf Eis gelegt werden mussten. Und das ist eigentlich unsere oder auch meine persönliche Erwartungshaltung im Einsatz mit KI, dass ich so Tätigkeiten wie beispielsweise suche mir einen Rohstoff für eine gewisse Rezeptur. Ich habe dafür folgende technische Anforderungen und entwickle mir daraus den bestmöglichen Rohstoffmix oder die bestmögliche Rezeptur auf Basis vorangegangener Tests und sagen wir mal interner Bestätigung, dass eben gewisse Rohstoffmixe durchgeführt werden können. Das ist aus meiner Sicht ein großer Mehrwert. Da muss ich mit unglaublich vielen Daten hantieren. Teilweise kann ich auch gewisse Produkt- oder Rohstoffkonstellationen simulieren über die Passgenauigkeit in einem Produkt, muss nicht langwierige, teilweise monatelange Tests durchführen, sondern kann sowas eben im ersten Schritt mal durch die KI simulieren lassen. Da spare ich natürlich unglaublich Zeit und kann dann eben weiterhin meine Ingenieure und meine Entwickler dafür einsetzen, wofür sie eigentlich eingestellt sind, und zwar neue Produkte zu entwickeln, Innovationen zu finden. Das, wie gesagt, sehe ich als ganz großes Potenzial bei uns im Unternehmen. Und das lässt sich natürlich in verschiedenster Art auch auf andere Branchen oder auf andere Produktsegmente übertragen. Ja.
Jetzt haben wir sehr viel über Wachstum, Digitalisierung, KI, Data-Driven gesprochen. Wenn ihr mal überlegt zum Abschluss, welchen einen Rat aus eurer ganz persönlichen Erfahrung heraus, persönliche Perspektive heraus, welchen einen Rat würdet ihr denn einem Mittelständler geben, der genau zwischen diesen Spannungsfeldern steht?
Ja, ich glaube, es ist ganz einfach. Man muss einfach starten. Man muss einfach den Mut haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht drauf zu warten, dass es jemand anderes tut. Ja. Und auch gleichzeitig den Mitarbeitern vertrauen, das ist auch ganz wichtig, dass sie alle mündig sind und genau wissen, welche Daten auch tatsächlich KI-fähig sind, so sage ich es mal. Also man muss sich schon, wenn man GPTs nutzt oder auch Gewissheit dann auf externe Daten zugreift, dann muss man sich schon ganz bewusst sein, was für Daten setze ich denn überhaupt ein? Was beziehe ich für Daten von außen? Und wo könnten gegebenenfalls Daten, die ich jetzt in eine GPT oder ähnliches einkippe, wo könnten diese Daten denn landen? Ja, und sind das gegebenenfalls sensible Unternehmensdaten, die ich dann doch eher bei mir behalte? Aber genau da haben wir eben auch angesetzt und haben gesagt, okay, wir müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür sensibilisieren. Und wenn wir sie erfolgreich sensibilisiert haben, dann wissen die schon, wie sie mit den Daten umgehen müssen. Ja. Das halte ich aber für einen ganz wichtigen Punkt, und da ist so mein Eindruck, da scheuen momentan noch sehr viele Unternehmen davor, eben diesen Schritt zu gehen. Aber wie ich gerade schon sagte, meine Erfahrung ist, kläre die Organisation auf und sie werden sehr gewissenhaft damit umgehen. Ja,
ich kann mich Philipp da nur anschließen, und ich finde immer auch teilweise faszinierend oder auch sehr interessant, wie gleichartig so typische Mittelstands-DNA ist, und wir arbeiten ja auch genau für viele führende mittelständische Unternehmen und haben auch selber als Data Group die gleiche DNA. Und ich hätte genau das Gleiche gesagt. Du musst anfangen, du musst, sag ich mal, ausprobieren, darfst dich nicht zurückwerfen lassen. Und das Zweite, was Philipp ja betont hat, ist, sich auf das Team stützen, auf die Dezentralität, dort auch Verantwortung lassen und ein Stück Vertrauen, dass die Menschen dann die richtigen Dinge und Ideen haben. Und dann entsteht eine Stärke, die ich eigentlich über keine Zentralabteilung oder irgendeine Stabsabteilung nachbilden kann. Ne? Und das ist das, was, finde ich, und das sehe ich bei ganz vielen unserer Kunden, Mittelstand ausmacht. Und so entsteht auch ein echter Wettbewerbsvorteil. Also ich kann das nur 100% unterschreiben. Und ohne dass ich dich gehört hatte, hatte ich die gleichen Ideen im Kopf. Und das ist echt spannend, wie was eigentlich sozusagen unsere Hidden Champions im Mittelstand ausmacht.
Perfektes Schlusswort, Andreas. Vielen lieben Dank. Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Andreas. Danke euch beiden für die offenen Einblicke rund um Wachstum, Digitalisierung und natürlich auch den praktischen Einsatz von KI im Mittelstand. Und wünsche euch noch weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Danke euch.
Danke. Ciao.
Ja, das war unsere heutige Folge unserer Sonderserie Hidden Champions. Ich nehme nochmal besonders mit, dass erfolgreiche Digitalisierung selten perfekt geplant beginnt, sondern oft Schritt für Schritt entsteht, mit Pragmatismus, mit Lernbereitschaft und vor allem auch dem Mut, neue Wege auszuprobieren. Das hat Philipp sehr schön dargestellt. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast Unboxing IT, lasst uns eine Bewertung da und teilt die Episode. Weitere Folgen findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und natürlich auf unserer Podcast-Seite. Ich bin Stefan, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Hidden Champions.